Ja, wir haben gerade eine Verkündigungsreihe, kann man sagen, und da geht es ganz stark um Grundsätze, nicht theologische Grundsätze, das vielleicht auch, aber einfach die Geschichte, wie alles anfing, die Geschichte mit dieser Welt, die Geschichte mit den Menschen, wie wesentliche Dinge stattgefunden haben, Ereignisse stattgefunden haben, die unser Leben heute noch prägen. Das jedenfalls ist unser Glaube. Und wir hatten schon auch die Schöpfungsgeschichte. Wir hatten auch diese Situation, wo die Menschen letztendlich gegen Gott rebellieren, sein Gebot überschreiten. Denken sie, sie könnten so sein wie Gott, alles durchblicken, auch die tiefen Erkenntnisse dieser Erde, sein wie Gott, wie die Schlange es ihnen sagt. Und dann an dem letzten Sonntag haben wir gesehen, wie tragisch sich dieses Ereignis, dieser Bruch zwischen Gott und den Menschen auswirkt, auch im Verhältnis der Menschen. Es ist eine sehr tragische Geschichte, ein Brudermord, der eigentlich fast sprichwörtlich ist, Kain und Abel. Und an dieser Stelle geht es noch einmal weiter. Wir haben da sind da stehen geblieben, wo Kain seinen Bruder Abel totschlägt. Und wie es auch war in der Situation, wo die Menschen sich gegen Gott erhoben haben, tritt auch Gott selber auf den Plan und konfrontiert an dieser Stelle Kain. Das ist aufgeschrieben in 1. Mose 4 und ab Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber, also Gott, sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat, und deines Bruders Blut von deiner Erde, von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, solle der hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Und muss unstet und flüchtig sein auf Erden, so wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer kein totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Also dieser Mord hat sich vollzogen dadurch, dass Gott sich seinem älteren Bruder Abel mehr zuwendete als ihm selber, entstand Neid, aus dem Neid wurde glühende Eifersucht und Hass, und aus diesem Hass wurde Mord. Und jetzt stellt Gott diesen Mann, diesen ersten Mörder der menschlichen Geschichte zur Verantwortung und fragt ihn: Wo ist dein Bruder Abel? Eine Frage ist immer noch auch mal eine Chance. Man hat die Chance zu antworten. Hier an dieser Stelle hatte Kain auch noch einmal eine Chance, sich zu bekennen zu dem, was er getan hat. Nicht nur zu bekennen, wie man das sagt, es liegt jetzt ein Bekenntnis vor, wenn jemand festgenommen wird und es noch fraglich ist, hat er diese Tat wirklich begangen oder nicht? Und dann liegt ein Bekenntnis vor, es ist unterschrieben, nicht nur das, sondern auch zu sagen: Das, was ich getan habe, ist böse gewesen und falsch. Also Gott stellt ihm eine Frage, und bei dieser Frage schwingt noch einmal etwas anderes, Wesentliches mit. Denn der Name des Mannes und des Menschen, der jetzt ausgelöscht wird, wird noch einmal genannt von Gott. Und er erkundigt sich nach ihm, weil er ihn selber gemacht hat. Weil er auch sein ganzes Leben gesehen hat. Weil Gott selber bei dem Zeitpunkt seiner Zeugung, bei dem Zeitpunkt seiner Geburt, bei allem Aufwachsen dabei gewesen ist und die Wege von Abel, die Lebenswege, die Entscheidungen, die er getroffen hat, ihm auch gefallen hat. Und er erkundigt sich damit. Was hast du mit dem Mann gemacht, der mir wichtig ist? Das ist das, was hier mitschwingt. Es gibt einmal eine Stelle in der Bibel, auch in den Psalmen. Ich habe vorher etwas vorgelesen aus dem Psalm, dieses Buch mitten in der Bibel, dieses Gesangbuch von Israel. Da steht einmal, das Blut seiner Heiligen ist wertgeachtet in seinen Augen. Manchmal wird ein Leben einfach weggeworfen und weggeschmissen und nicht hochgeachtet. Bei Gott ist das völlig anders. Und auch wenn Leiden in unser Leben kommt, wenn andere uns auch Böses zufügen, selbst wenn sie uns nicht töten, dann ist das immer so, dass das Gott nicht egal ist und dass sich Gott danach erkundigt. Und ich bin sogar der Überzeugung, dass Gott auch in dem Gericht, wo sich jeder Mensch auf dieser Erde mal nach der Lehre der Heiligen Schrift verantworten muss, vor Gott eben auch diese Fragen gestellt werden. Was hast du gemacht mit meinem Werner? Oder wie die Menschen eben auch heißen. Was hast du gemacht auch mit deinem Ehepartner? Was hast du gemacht mit deinen Kindern? Was hast du gemacht mit deinen Eltern? Ganz besonders dann, wenn es Menschen waren, die Gott in besonderer Weise gedient haben und von Gott eben auch ganz besonders wertgeachtet waren. Das Blut seiner Heiligen, die eben ihn geliebt haben, so wie es in der Bibel steht, an zentraler Stelle, geliebt haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all ihrer Kraft. So ist es bei Abel gewesen. Es ist wertgeachtet. Abel kann nichts mehr sagen. Er ist tot, er ist ausgeschaltet, kaltgestellt gewissermaßen. Aber Gott erhebt noch einmal für ihn die Stimme. Was hast du getan? Wo ist dein Bruder Abel? Diese Chance, von der ich gesprochen habe, wird von Kain, er hatte schon einmal eine Chance, Gott, als Gott diese Tat kommen sieht, weil er eben auch der Erforscher der Herzen ist, weiß, was sich in unserer Seele abspielt, spricht er ihn schon vorher auch einmal darauf an und fordert ihn auf, über das Böse, das in seinem Herzen aufkommt oder das von außen an ihn herankommt, darüber zu herrschen, sich nicht davon beherrschen zu lassen. Hier bekommt er eine weitere Chance und er vertut aber diese Chance und sagt dieses recht bekannte Wort. Er sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? So er schiebt diese Verantwortung, die er hat für seinen Bruder, von sich, auch so eine Art, die Menschen haben, die mit Gott gebrochen haben. Also das sind wir alle, auch wenn wir Christen sind. Es gibt einfach diesen Bruch trotzdem, zunächst einmal. Wir sind nicht mehr diese Menschen, die ursprünglich einmal mit einer unwahrscheinlichen, ich sage das einmal, ethischen und moralischen Schönheit auch äußeren Schönheit, aus der Hand Gottes hervorgegangen sind. Also, dass er die Verantwortung für andere Menschen von sich weist. Soll ich meines Bruders Hüter sein, sagt er. Darin steckt sogar ein sehr zynischer Witz, wenn man in den ursprünglichen Text, also in den hebräischen Text, das Alte Testament ist ja in Hebräisch abgefasst, reinschaut, weil es dort wortwörtlich heißt, soll ich etwa den Hüter hüten, weil Abel ja ein Hirte war, soll ich denn den Hüter hüten, kann er nicht auf sich selber aufpassen? Also eine freche und zynische Antwort, die Gott hier gibt. Und wiederum ist es so, dass Gott ihn dann unmittelbar konfrontiert mit seiner Schuld und auch das Strafmaß ihm zuspricht. Ich lese das noch einmal, weil es hier etwas ganz Besonderes ist. Der erste Mensch, der durch die Hand und durch die Schuld eines Menschen stirbt. Da sprach der Herr zu, er aber sprach, also Gott, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. wenn du den Acker bebauen wirst, er ist ein Ackerbauer, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Und dann kommt noch einmal der Einwand, kein, aber so weit zunächst einmal. Also dieser Boden, der das Blut seines Bruders empfangen hat, der ist nun verflucht. Und nicht nur das, wer die Bibel kennt, weiß, dass da kommt doch schon einmal in dem vorigen Kapitel auch etwas, was in diese Richtung geht, dass auch der Erdboden verflucht ist. Und man eben mit im Schweiße seines Angesichtes, besonders dem Mann wird das gesagt, dass er im Schweiße seines Angesichtes seine Familie in Zukunft versorgen wird. Aber hier ist es sehr direkt. Es ist nicht einfach nur, dass der Ackerboden verflucht wird, sondern auch Kain selbst. Er sagt ihm, verflucht sollst du sein. Das ist schon einmal ein sehr starker Bannstrahl. Aber auch der Acker, noch einmal etwas, was darüber hinausgeht, was den Menschen im Allgemeinen gesagt ist, dass sie eben im Schweiße ihres Angesichtes und im Kampf mit Widerständen, mit Dornen und Disteln zunächst, den Ertrag einbringen werden. Und dass er eben auch, und das finde ich, ist nochmal ein ganz besonderes Wort, was auch so ein bisschen in die Sprichwörtlichkeit übergegangen ist, dass er unstet sein soll und flüchtig. Unstet und flüchtig. Einer, der sozusagen seine Heimat verloren hat. Der in einem der Worte steckt auch das Wort des Vagabunden drin, der keine Heimat hat und der das auch nicht freiwillig tut, so wie die Roma und Sinti, die gerne unterwegs sind, sondern unfreiwillig, der keine Heimat hat, nirgends Wurzeln schlagen kann, nirgends sich einen Freundesstamm aufbauen kann, sondern der weiter und weiter und weiter muss. Man kennt solche Lebensbilder auch aus der Literatur, weil das einfach so etwas ist, was teilweise auch allgemein in der Seele des Menschen ist, dass man irgendwo nicht weiß, woher komme ich eigentlich, wohin gehe ich, wohin gehöre ich eigentlich? Ganz große Frage, zum Beispiel der fliegende Holländer ist auch so ein Beispiel in der Literatur, einer, der immer weitergeht und der unstet und flüchtig ist und einfach nicht weiß, wo er dazugehört und gerne dazugehören würde. Manchmal ist das, haben Menschen auch sie sind eigentlich mitten im Leben, sie haben auch Leute, mit denen sie immer wieder zusammenkommen, man lacht auch miteinander, man erzählt sich manches, man teilt auch das Leben, man schreibt sich vielleicht WhatsApps und so weiter und so fort. Und trotzdem haben diese Menschen im Grunde manchmal auch in der Masse, die nicht unbedingt nur anonym ist, den Eindruck, eigentlich habe ich niemanden. Es hat auch etwas zu tun, ist auch so eine Frucht der Gottesfurcht. Mir fiel im Nachhinein noch ein, wenn es mir vorher eingefallen hätte, wäre, dann hätte ich es dem Musikteam noch gesagt. Es gibt so ein ganz altes Lied, da heißt es, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist groß und schön und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Und dann erzählt er auch so, wie er unterwegs gewesen ist und wie er an verschiedenen Stellen durch Liebe und so, wie er das verstanden hat, auch sein Glück gesucht hat, aber es eigentlich nirgends gefunden hat. Ich hatte neulich was zu tun mit der Liebenzeller Mission, deswegen kam mir nochmal dieser Gedanke, auch im Blick auf diese Predigtvorbereitung, als ich in die Liebenzeller Mission eingetreten bin, da habe ich in einem Unterrichtsfach, das sich auch auf die Mission bezog, da habe ich so ein Bild gesehen von Hütten, die gebaut worden sind in Papua-Neuguinea. Also so einfach mit dem Naturmaterial, mit dem Schilf und so. Und dann wurde uns das gezeigt, es war so ein kleines Dorf, das aus diesen Hütten bestand. Und wir sollten dann sagen, ist das das ursprüngliche Bild dieser Stämme oder ist das schon irgendwie beeinflusst von der Mission und von dem Leben, das vielleicht, so sagt man ja oft, die Missionare da reinbringen, so Also wir haben uns das angeschaut und jeder hat gesagt, naja, das ist das Ursprüngliche. So leben die wahrscheinlich. Wahrscheinlich bevor die Missionare da eingetroffen sind oder wenn es gute Missionare sind, die auch die Kultur gewissermaßen berücksichtigen, dann haben die das zumindest so gelassen und nicht verändert. Und dann sagten die, nee, das ist überhaupt nicht so. Also der Lehrer sagte das. Das ist überhaupt nicht so, sondern erst, wo das Evangelium von Jesus Christus dort verkündigt ist, erst ab diesem Zeitpunkt konnten die Menschen, auf Papua-Neuguinea war das, erst in diesen Dorfgemeinschaften leben. Früher versteckte sich jeder und baute so ein Baumhaus irgendwo im Dschungel, weil man einfach derartige Angst hatte vor, dass die Hütte verflucht wurde von anderen, dass man attackiert wurde, dass Blutrache genommen wurde. Also diese Kenntnis von Jesus Christus und dem Gott, der den Himmel und die Erde und eben auch Mann und Frau gemacht hatte, ermöglichte es diesen Menschen erst, auch untereinander Gemeinschaft zu haben. Das ist ermutigend, dass ich heute auch sagen will, dass dieses Unstetige, Flüchtige, dieses Wurzellose, dieses Haltlose zurückgefahren werden kann durch das Evangelium. Ich finde es auch beeindruckend, das war jetzt nicht nur in Liebenzell, aber dass überall höre ich das, wenn Menschen zusammenkommen, die sich vorher gar nicht gesehen haben, aber die miteinander Jesus Christus kennenlernen, dass da einfach sehr schnell eine Verbindung da ist. Ich kannte jemanden, der hat auch als Missionar mit Entwicklungshelfern zusammengearbeitet und der hat das so mitbekommen und hat gesagt, hat als diese Begegnung beobachtet hat, also so eine erste Begegnung da, hat er gesagt, ja, also habt ihr euch sicher schon vorher kennengelernt? Und er sagt, nee, wir haben uns vorher noch nie kennengelernt, aber wir gehören miteinander zu Jesus Christus. Also über die Kulturgrenzen hinweg, da, wo man eigentlich sagen wollte, wir haben doch auch ein ganz anderes Wertesystem und so weiter und so fort, ist doch ist sofort eine Verbindung da. Ich habe das auch erfahren, ich bin jetzt nicht irgendwo in Afrika gewesen oder so, aber wo ich hingekommen bin, habe ich einfach immer sehr schnell empfunden, es ist eine sehr innige Verbindung da zu denen, die zu Jesus Christus gehören. Und es ist wunderbar, so zu sehen, wie es dieses Doppelte gibt. Das Kreuz, wir haben das hier im Hintergrund, fast schon ein bisschen am Einwachsen, aber man sieht es noch gut. Dieses Kreuz hat ja zwei Balken und ich will das mal so sagen. Es gibt zwei ganz wesentliche Bibelverse, die so, es geht um Beziehung also, die einmal diese Beziehung zu Gott beschreiben. Da sage ich mal, das ist so einfach so dieser senkrechte Balken und dann auch dieser breite Balken. Und ich will das mal deuten. Das ist nicht so, dass man das so deuten muss, aber das ist einfach so etwas, was man sich vorstellen kann. Und es gibt einen Vers, der heißt, steht im Römerbrief, das ist eigentlich der bekannteste Brief, den Paulus geschrieben hat, ja, da steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Kein hatte diesen Frieden verloren. Nicht nur allgemein, weil er Mensch war und es diesen Bruch gegeben hat, sondern zum Schluss heißt es in dieser Geschichte, das ist wirklich absolut das Gegenteil von dem, was man ein Happy End nennen kann. Da heißt es dann, so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn. Also er verschwindet aus dem, also nicht, dass Gott ihn nicht mehr wahrnimmt, aber einfach aus dem Gesichtsfeld Gottes. Er hat eigentlich nichts mehr mit Gott zu tun. Er verschwindet aus seiner Fürsorge, er verschwindet aus dieser Verbindung, wie ein Sohn, der im Streit das Haus verlässt und von dem man nicht weiß, ob er jemals wiederkommen wird. Und so ist es genau im Gegenteil, wenn Menschen Jesus Christus kennenlernen und sein Kreuz kennenlernen und diese Möglichkeit sehen, dass Schuld ausgeräumt werden kann, dann gibt es Frieden mit Gott. Wenn es Zwist zwischen Menschen gibt, muss dieser Zwist, dieser Streit zunächst ausgeräumt werden, dann gibt es Frieden. Das hat Jesus getan. Es gibt diese Möglichkeit, zu Gott und unter sein Angesicht wieder zurückzukehren. Viel später beschreibt der gleiche Mose, der diese Geschichte auch aufgeschrieben hat, fast in einem der letzten Kapitel, und es ist sogar das letzte Kapitel, im 5. Buch Mose, im 34. Kapitel, das letzte Kapitel, das von Mose ist und das 5. Buch Mose einfach da diesen Titel hat, da heißt es dann von seinem von seinem Tod, es stand in Israel kein Prophet mehr auf, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Obwohl auch sein Leben nicht perfekt war, nicht völlig frei von Fehlern, war er doch einer, der diesen freien Blick wieder zu Gott hatte, der mit Gott reden konnte, der empfinden konnte, was Gott über sein Leben denkt, dem es wichtig war, Gott auch zu gefallen. Es gab einen echten Blickwechsel. Es war keine abstrakte Geschichte mit Gott in seinem Leben. Es ist die Geschichte der Erlösung. Dann gibt es den breiten, also den Breitbalken. Und noch einmal im Missionshaus, da gab es so einen großen Saal, wo man viele Veranstaltungen hatte, und da stand auf dem Querbalken drauf: Er ist unser Friede. Und ich habe erst gedacht, das ist genau die gleiche Aussage wie das, was ich vorher aus dem Römerbrief zitiert habe. Und als ich das nachgelesen habe, meint das aber, dass er, also Jesus, auch der zwischenmenschliche Friede ist. Und das finde ich etwas ganz Beeindruckendes, nämlich, der Hintergrund ist auch mal interessant, es gab damals ganz verschiedene Volksgruppen auch, und die Volksgruppen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ganz grundsätzlich, wenn man das etwas vereinfacht darstellt, aber so ist auch empfunden worden damals, waren das die Juden auf der einen Seite, die ja in der Diaspora waren auch in den griechischen Städten überall, und die Heiden auf der anderen Seite. Man hatte nichts miteinander zu tun, aber nun kam aus beiden eigentlich oft verfeindeten Gruppen Menschen zum Glauben und kamen miteinander aus. Und Paulus sagt ihnen, er ist euer Friede. Um die auch zu ermutigen, es war nicht alles so glatt, es war kein Automatismus, aber man fand insgesamt miteinander zu rechnen. Das ist bis zum heutigen Tag so. Wer diese Stammeskämpfe in Afrika teilweise verfolgt hat, so da hört man das immer wieder. Da sitzen die Witwen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, beieinander. Die einen von dem einen Stamm, die anderen vom anderen Stamm. Und man weiß, eigentlich die andere Partei, die ist daran schuld, dass ich meinen Mann verloren habe in diesem Krieg und in dieser Auseinandersetzung. Also das gibt es auch heute. Dass durch Jesus Christus diese Dinge zurückgefahren werden. Jetzt beschwert sich Kain über die Härte seiner Strafe. Er kehrt nicht um im biblischen Sinn, er bereut das nicht, das kommt mit keinem Wort vor. Aber ihm kommt seine Strafe zu hart und zu niederdrückend vor. Und deswegen sagt er, Kain aber sprach, Vers 13, zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Also er fühlt sich geächtet, so wie man das kannte im Mittelalter, so als wenn diese Acht ausgesprochen ist über ihn von Gott. Und jetzt kommt ein Zug von Gott, den ich auch bemerkenswert finde, dass Gott selbst diesem Mörder gegenüber eine allgemeine Menschenfreundlichkeit hat. Es gibt eine allgemeine Gottesliebe, die sich auf alle Menschen bezieht. Und sogar hier im Blick auf diesen Mörder ihm noch einmal ein Zeichen gibt. Ihm sogar ein Zeichen an ihm macht. Wir wissen nicht, was das gewesen ist. Da schweigen auch alle Ausleger und sagen, wir wissen das einfach nicht und können nichts dazu sagen. Aber es war auf jeden Fall ein Zeichen, das ihn tatsächlich davor bewahrt hat, dass er von anderen einfach ergriffen und ebenfalls erschlagen wird. Er fährt diese allgemeine Freundlichkeit. Jesus redet einmal über diese allgemeine Menschenfreundlichkeit Gottes, die uns auch motivieren soll, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und zwar sagt Jesus, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Mittlerweile haben wir auch gelernt, Regen ist auch etwas Gutes, wenn man so zwei ganz heiße Sommer hinter sich hat. Also beides ist positiv gemeint. Und so macht es Gott. Auch andere, auch ganz böse Menschen sind heute Morgen aufgestanden, die andere unterdrücken und haben sich auch gefreut über den blauen Himmel und über die strahlende Sonne. So macht es Gott. Vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, ist es auch nochmal so eine Einladung, an Kain doch noch zurückzukehren. Immerhin steht auch im Römerbrief, weißt du nicht, schreibt Paulus da an die Gemeinde in Rom, wo auch Leute noch dabei waren, die noch nicht diesen Schritt vollzogen hatten, diese Erlösung von Jesus Christus auf ihr eigenes Leben zu beziehen und umzukehren. Da schreibt er ihnen, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Ich übertrage es mal etwas frei. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr einlädt? Eine Umkehr zu einem freundlichen Gott, zu einem Gott, der alles wunderbar ursprünglich geschaffen hat, zu einem Gott, der Chancen gibt, zu einem Gott, der sich seinen Sohn vom Leib gerissen hat, dass wir umkehren können zu ihm, dass Böses besiegt und überwunden werden kann in unserem Leben und an der gleichen Stelle und in dem gleichen Lebensbereich Schönes, Herrliches und Wunderbares erwachsen kann. So möchte ich noch einmal einladen, in ganz ähnlicher Weise, auch noch einmal was ihr jetzt gehört habt, auch noch mal vor Gott selber zu bringen. Es gibt jederzeit diese Möglichkeit, auch vor Gott zu kommen, ihn anzusprechen, ganz besonders in dem Namen von Jesus Christus und diese Dinge auch vor ihn zu bringen. Und wenn es Dinge gibt, das muss nicht unbedingt sein, ich will niemandem das einreden, wo er weiß, da sind Dinge vielleicht in meiner Seele, vielleicht in der Vergangenheit, vielleicht Dinge, von denen niemand weiß oder nur wenige wissen, die eigentlich bereinigt gehören. Bei Jesus Christus, egal was es gewesen ist, gibt es jederzeit diese Möglichkeit, das zu bereinigen und wieder von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu kommen und Gott lädt uns ein in das Paradies. Niemand muss für immer jenseits von Eden leben. Jetzt dieses Angebot und ich lasse euch einfach einige Zeit der Stille und beschließe das dann mit einem Gebet von hier vorne. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du das Schicksal der Menschen umgekehrt hast und es eines Tages auch sichtbar völlig umkehren wirst. Wo es nichts Verfluchtes mehr geben wird, wo es keine Gemeinheiten mehr geben wird, auch die Boshaftigkeiten, die Menschen sich antun, manchmal im Kleinen, manchmal im Großen, manchmal öffentlich, manchmal aber auch im Versteckten, das alles wird dann nicht mehr sein. Das alles wirst du ausräumen, das alles wirst du überwinden. Und du willst schon jetzt mit Menschen anfangen und ihre Herzen verändern, ihnen ein neues Herz geben. Und auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, gilt dieses Evangelium immer noch für jeden Bereich unseres Lebens, der noch gewissermaßen im Halbdunkeln ist oder wo es auch schwarze Flecken gibt. Wir danken dir für dieses Angebot, das auch heute für uns steht und auch in der nächsten Woche, umzukehren zu dir und dir wieder, dem lebendigen Gott, frei ins Gesicht zu schauen. Amen.